SWR 2 Forum.
Unser Thema heute: Papa in der Krise. Wie ändert sich die Vaterrolle? Am Mikrofon begrüßt Sie Norbert Lang. Wiegen, wickeln, Fußball spielen. Viele Väter wollen sich heute mehr Zeit für die Kinderbetreuung nehmen, doch in der Realität überwiegt oft die Angst vor dem Karriereknick. Zum Elternabend geht am Ende doch meist die Mama, während Papa wieder Überstunden macht. Erwartungen, Wünsche und Wirklichkeit klaffen oft auseinander. Das Ernährermodell ist für viele am Ende, doch neue Rollenbilder sind nicht in Sicht. Gleichzeitig verändert die Corona-Pandemie den Alltag. Ob in Teilzeit oder Homeoffice, Männer sind heute mehr zu Hause als je zuvor. Wie verändert das die Väter? Wie gelingt Männern der Spagat zwischen Kind und Karriere? Und warum wird so wenig über Väterrollen diskutiert? Darüber sprechen wir in diesem SWR2-Forum. Zugeschaltet aus Bonn ist Sascha Verlin. Er ist Autor, Journalist und setzt sich unter anderem mit dem Aktionstag Equal Care Day für eine gleichberechtigte Aufteilung der Kinderbetreuung zwischen Männern und Frauen ein. Sascha Verlin, Sie sind dreifacher Familienvater und übernehmen zu Hause die Hälfte der Arbeit. Wie unterscheidet sich Ihre Vaterrolle zur Generation davor?
Ich kenne ja vor allem eigentlich nur meinen eigenen Vater, der selbstständig war und deshalb schon relativ viel einfach auch mit zu Hause war. Das heißt Mittagessen und so, das war im Familienkreis. Sonst habe ich von anderen Vätern eigentlich sehr wenig mitgekriegt. Das heißt, Väter waren, und waren ist schon die Frage, sind sehr häufig abwesend. Und das ist das, was ich in der Zeit mit meinen Kindern, als sie noch kleiner waren und nicht selbstständig einfach ihre Verabredungen gemacht haben, einfach auch erlebt habe, dass ich nachmittags in der Kita beim Abholen halt dann doch der einzige Vater war, der auch auf Kindergeburtstage dann ging etc. Also es ist viel in den Medien über neue Väter und auch über eine neue Aufteilung geschrieben worden. Ich selber habe das nicht erlebt, wenn ich jetzt mit jüngeren Vätern, mit jüngeren Kindern rede. Der abwesende Vater ist schon noch der Normalfall.
Und wenn Sie mal zurückblicken, war das für Sie immer schon klar, dass Sie mal diese Rolle als Halbzeitpapa übernehmen? Oder war das eher ein steiniger Weg?
Für mich selber persönlich war das völlig klar. Wenn ich Kinder bekommen möchte, dann bin ich auch für diese Kinder da. Ich möchte miterleben, wie sie aufwachsen, die ersten Schritte machen. Ich möchte mir nicht erzählen lassen, wie meine Kinder groß geworden sind. Das heißt, das war für mich persönlich von Anfang an klar. Und ich hatte auch die Vorstellung, dass das auch normal ist, also dass das alle Väter so machen wollen. Ich habe dann tatsächlich erst später, als dann auch die Kinder ein bisschen größer wurden, am Anfang ist man ja noch sehr in der Kernfamilie. Als ich dann mehr draußen war, war dann schon klar, dass das nicht der Normalfall ist. Und da gibt's unzählige Geschichten, wo man das halt immer wieder zu spüren bekommt. Keine Ahnung, beim Elternsprechtag in der Grundschule, dann die Lehrerin sagt, ach, der Vater ist auch mit dabei. Und es sind immer so diese Geschichten, dass man mitkriegt, dass das nicht das Normale ist, dass man auffällt. Und das ist manchmal auch schön und angenehm und auch ein positives Erlebnis. Manchmal spürt man eben dann doch auch so diese, was ist denn mit dem, so Fragen auf dem Spielplatz, ob man denn arbeitslos sei oder warum man um 14 Uhr mit einem Kind auf dem Spielplatz sein könne. Also das sind so beide Erfahrungen, die ich dann gemacht habe.
Zu Gast ist auch Johanna Posslinger. Sie ist Professorin für Frauen- und Geschlechterfragen, Familiensoziologin an der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg und forscht über Väterrollen im Wandel. Frau Posslinger, so aktive Väter wie Sascha Verlin sind ja, wie gesagt, weiterhin eher die Ausnahme, obwohl viele darin eigentlich ja ein Ideal sehen. Warum ist das so?
Ja, absolut. Also ich glaube, so wie Herr Verlin würden es gerne viel mehr Väter machen. Also da sind die Studien auch relativ eindeutig, dass der Wunsch von Vätern heute, sich mehr zu engagieren für die Kinder und auch mehr anwesend zu sein, als es der eigene Vater war, der ist omnipräsent. Aber wenn wir wirklich sehen, wie viele leben das denn dann, dann haben wir da eine massive Lücke zwischen Wunsch und Wirklichkeit bei heutigen Eltern. Und ja, das hat vielfältige Gründe. Also ich glaube, der Hauptgrund, den man hört, wenn man Eltern selber befragt, ist, dass sie sagen, ja, das können wir uns nicht leisten, dass der Vater mehr zu Hause ist. Also Väter verdienen in den meisten Paaren immer noch mehr. Und dann ist es häufig so die Logik des Geldes, dass der, der mehr verdient, dann auch mehr am Erwerbsleben teilnimmt und sich eben dann nicht die Zeit nimmt, um zu Hause zu bleiben. Das ist aber nur ein Grund. Häufig ist es eben auch die massive Angst dann vor beruflichen Nachteilen, einem Karriereknick, dass man vom Arbeitgeber einfach nicht mehr als so produktiv angesehen wird. Viele haben auch Angst, dass das von der Umgebung auch als unmännlich gesehen werden kann, wenn sie viel Zeit mit der Familie verbringen wollen und beispielsweise lange in Elternzeit gehen wollen oder auf Teilzeit reduzieren wollen.
Ich begrüße auch Professor Dr. Rolf Pohl hier in der Runde, der bis 2017 Soziologie und Sozialpsychologie an der Universität Hannover lehrte. Und er hat auch viel zu Themen wie Männlichkeits- und Geschlechterforschung publiziert. Herr Pohl, das Rollenbild vom Ernährer und Versorger halten viele für veraltet. Die Frage ist aber, was kommt jetzt danach? Also sind Väter wie Sascha Verlin bald die neuen Role Models?
Das wäre gut, wenn sich das durchsetzen könnte, aber ich glaube, dass die, sagen wir mal, die Rollenbilder, die zurzeit vorherrschen, sehr vielfältig sind, sehr heterogen sind. Es gibt eine große Verunsicherung auch, weil nichts wirklich Normatives eigentlich an die Stelle dieses alten Ernährermodells tritt. Und wir müssen noch bedenken gleichzeitig, dass die Orientierung am Ernährermodell aber nach wie vor tief verankert in den Köpfen drin sitzt. Also auch bei den Frauen auch, aber vor allen Dingen auch bei den Männern drin sitzt. Das heißt, wir leben ja sozusagen immer noch in einer Gesellschaft, wo es eine männliche Vorherrschaft in welcher Form jetzt auch immer gibt. Trotz aller Modernisierungen gibt es eine männlich dominierte und bestimmte Gesellschaft. Und dazu zählt unter anderem auch, dass das männliche Selbstbewusstsein, sagen wir mal, seine identitätsstiftende Wirkung bekommt oder Funktion bekommt durch die Orientierung an der Ernährerrolle, an der lebenslangen Erwerbsperspektive, an der Beschützerrolle und so weiter. Und das ist ja durch gesellschaftliche Veränderungen eigentlich längst erodiert. Und da kommt eine ganz, ganz große Verunsicherung her. Und deswegen haben wir sozusagen auch so eine Vielfältigkeit an verschiedenen Modellen. Und es gibt eigentlich keins, was sich bisher so durchgesetzt hat. Es kommen immer mal so Stichworte auf, nicht alle paar Jahre, nicht der neue Vater. Oder in den 70er Jahren hatten wir mal eine Diskussion, da ging es sogar darum, ob die Väter nicht die besseren Mütter sind. Dann nicht die Väter, die dann als Folge der Protestbewegung Ende der 60er Jahre dann die alten Rollenmodelle eher versucht haben aufzubrechen, auch in Kritik an ihren eigenen Vätern. Ich kenne das bei mir selber auch, war das auch der Fall gewesen. Und da gab es sogar eine Diskussion darüber, ob dann, wenn die Väter sich in die frühe Kinderpflege und Erziehung einbringen, halb und halb möglicherweise, ob sie nicht sogar bessere Mütter sind. Es gab immer eine Spiegelgeschichte sogar auf dem Titel, sind Väter die besseren Mütter? Also ich würde eher von der Vielfältigkeit reden. Es ist nicht im Horizont ein bestimmtes Modell, was sich durchsetzt. Und die Hinderungsgründe, auf die eben schon hingewiesen worden sind, sind nach wie vor sehr stark. Also es gibt ein sehr hartnäckiges Festhalten eigentlich auch an und immer die Gefahr, wieder in traditionelle Rollenmuster zurückzufallen, wie Herr Verlin gesagt hat. Also diese große Kluft zwischen Wunsch und Wirklichkeit geht meistens dann immer eher in Richtung einer Retraditionalisierung, wenn Familie gegründet wird und wenn ein Kind unterwegs ist. Plötzlich haben wir wieder die klassischen alten Arbeitsteilungen.
Das stimmt absolut. Ja. Wir haben total widersprüchliche Leitbilder auch von Vaterschaft, übrigens auch von Mutterschaft. Und die sind häufig eben für die Eltern selber gar nicht miteinander zu vereinbaren. Also die Väter heute wollen sich alle mehr engagieren und viel mehr Zeit mit den Kindern verbringen. Gleichzeitig ist aber eben dieses Bild des Vaters als Haupternährer der Familie ungebrochen. Das heißt, die Väter erwarten es von sich selbst, mehr zu verdienen als die Partnerinnen, hier den Löwenanteil auch vom Einkommen zu erwirtschaften. Umgekehrt wünschen sich die Frauen das auch, also auch die meisten Frauen sagen, der Partner soll doch gerne mehr verdienen als ich. Und schon das beißt sich eben, ja, diese Unvereinbarkeit vom gut verdienenden Ernährertyp, der aber trotzdem ganz lange in Elternzeit geht.
Mhm. Vielfältigkeit der Bilder, Unvereinbarkeit gleichzeitig auf vielen Seiten. Sascha Verlin, gleichzeitig stellt man ja fest, dass recht wenig eigentlich über diese Väterrollen gesprochen wird. Also ich habe mich das mal gefragt, gibt es denn da zum Beispiel Begriffe, die das auf den Punkt bringen? Bei Frauen gibt es die eben schon, eben zum Beispiel die Rabenmutter oder Businessmama. Das sind ja auch schwierige Begriffe, die gerade eben so diese Komplexität oder auch die Herausforderungen der Mütter ansprechen und von denen erzählen. Und bei Vätern findet man sowas eigentlich nicht. Also woran liegt es, dass so wenig über diese Väterrollen gesprochen wird?
Ich glaube, wir müssen da trennen zwischen dem öffentlichen Sprechen, so wie wir das jetzt hier über einen Radiosender eben machen, und dem, was in so kleinen Gruppen auf regionaler, kommunaler Ebene eben stattfindet. Und da gibt es ganz viel Austausch auch zwischen Vätern, die ja darüber nachdenken, die sich auch Hilfe und Unterstützung erwünschen von anderen, die schon Erfahrungen gemacht haben. Es gibt kein öffentliches Sprechen darüber. Und dass es die Begriffe nicht gibt, das ist, glaube ich, eine ganz große Chance, weil wir Väter, die wir das anders handhaben wollen und anders leben, ja eine unglaubliche Gestaltungsfreiheit auch haben. Also da ist nicht gleich diese Rabenmutterklatsche, die uns wieder wegblasen würde und alles, was man sich so aufgebaut hat, wieder negiert in einem Begriff. Das heißt, es ist eigentlich auch ein wunderbarer Zustand von Freiheit. Wir können unsere Väterrolle wirklich selber erfinden, entwickeln im Austausch mit der Partnerin, dem Partner, wie auch immer, können wir das eigentlich gestalten. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Situation. Also ich musste mich nie an irgendwas messen oder mit irgendetwas vergleichen lassen, sondern ich habe für mich meine Rolle gefunden. Und gerade kam schon dieses Stichwort von Männlichkeitsbildern. Und das ist eigentlich was, was sehr männlich ist. Also unabhängig zu sein, die eigene Entscheidung zu treffen und das dann auch zu leben und durchzusetzen, hat ja durchaus auch etwas Männliches.
Ja, das mit dem Männlichen ist so eine Sache. Also es sind ja zwei Punkte. Das eine ist, wie drüber gesprochen wird und dass es keine festen Begriffe gibt im Moment. Also außer, dass immer so etwas hilflos formuliert wird oder postuliert wird und gefordert wird. Der reflexive Vater, der gute Vater, der anwesende Vater, der egalitäre Vater und so weiter. Nicht, das sind aber eher immer Versuche, wenn es Begriffe gibt, sind sie positiv. Was Sie eben über Mütter gesagt haben, sind alles negativ konnotierte Begriffe. Die Rabenmutter, die Übermutter, die Businessmutter und so weiter. Also immer eigentlich eine Frau, Mutter, die Defizite aufweist, weil sie im Prinzip die Familie, das Kind vernachlässigt, möglicherweise zugunsten Beruf oder irgendwelche anderen Dinge. Oder sie ist übermutternd. Also sie klammert das Kind, lässt es nicht raus, besonders den Jungen, der kann kein richtiger Mann werden und so weiter. Also das ist auffällig, nicht? Deswegen ist es vielleicht ganz gut, wenn es da keine Begriffe gibt für den Mann, sonst fängt man da auch an, negative zu finden. Aber die Idee, dass diese Freiheitlichkeit und diese Unabhängigkeit, dass man frei ist davon, von diesen Setzungen, von diesen normativen Setzungen, das muss das neue Modell sein. Und das ist der Begriff dafür, dass Freiheit bedeutet, Unabhängigkeit bedeutet und männlich ist, ist ja gerade so ein bisschen auch die Krux an den geschlechtlichen Arbeitsteilungen meiner Ansicht nach, dass der Mann immer die Freiheit hat, sich das zu nehmen, was er will, ob er sich nun Familienzentrierung eher orientiert, daran orientiert oder eher die Berufsorientierung, im Zweifel sowieso immer eher die Berufs- und Arbeitsorientierung, das sehen wir ja dann an der Elternzeitwahrnehmung.
Wird denn von den Vätern heute zu wenig oder zu viel erwartet?
Ich würde sagen, die Väter erwarten von sich selber zu wenig oder trauen sich zu wenig zu oder gestehen sich zu wenig ein, wie viel Privileg da drin steckt, eben entscheiden zu können, ob ich 100% Erwerbstätigkeit mache oder 100% Familienarbeit. Grundsätzlich ist die Situation einfach so, wenn wir die Sorgearbeit, und das fängt eben in der Familie an, aber ist gesamtgesellschaftlich betrachtet einfach, wenn wir die Sorgearbeit nicht gleichberechtigt verteilen zwischen den Geschlechtern und zwischen arm und reich und zugezogen oder alteingesessen, wenn wir da keinen Ausgleich schaffen, dann wird es nie eine gleichberechtigte Gesellschaft geben, weil das ist ein so großer Zeitfaktor einfach, kümmere ich mich um die Kinder oder um pflegebedürftige Angehörige etc., oder tue ich das nicht? Das macht so viel an frei verfügbarer Lebenszeit aus, die ich habe oder eben nicht habe. Und da haben Männer so viel mehr Zeit zur Verfügung. Also ich habe es halt gelebt und oder ich lebe es noch. Deshalb kann ich auch sagen, ich kann morgens und abends in den Spiegel gucken und könnte es sonst nicht. Aber Männer insgesamt als gesellschaftliche Gruppe profitieren einfach sehr, sehr, sehr stark davon, dass sie diese ganze Sorgeverantwortung einfach, ja, dass sie gar nicht daran erinnert werden, dass sie die eigentlich haben.
Ich würde sagen, dass Eltern auch beide heute sehr zerrissen sind. Das sehen wir eigentlich auch in zig Studien, nicht nur in Deutschland, auch weltweit ist ja gerade auch dieser Wunsch von Vätern, sich mehr zu engagieren, da total auf dem Vormarsch. Und weil eben die Realität das häufig nicht so abbildet, fühlen sich eben beide in der Regel sehr zerrissen. Also die Mütter würden gerne mehr arbeiten und machen sich Sorgen um ihr Armutsrisiko und ihre Rentenabsicherung. Die Väter wissen, dass sie eigentlich zu viel arbeiten, würden auch gern mehr Zeit mit der Familie verbringen. Viele haben dann auch richtig Schuldgefühle. Also diese Zerrissenheit zwischen Beruf und Familie, diese strukturellen Vereinbarkeitsfragen sind es oft, die dann eben bei beiden große Unsicherheit und Hin- und Hergerissenseinsgefühle auslösen. Zumal eben, was vorhin auch schon genannt wurde, uns richtig Vorbilder fehlen, die zeigen, so kann es gehen.
Wobei eine kleine Anmerkung dazu, es ist aber nicht gleichberechtigt auf jeder Seite, also männlich, weiblich, Vater, Mutter, wo diese Problematik der Vereinbarkeit, das geht um die Vereinbarkeit von Beruf, Familie, Kind und so, Haushalt und so weiter, weil der Unterschied ist die Perspektive. Für die Männer ist die Problematik der Vermittlung von Beruf, Arbeit und Familie, Beziehungsarbeit und Kinderarbeit und so weiter aus der arbeits- und beruflichen Perspektive ausgesehen. Die ist prioritär. Bei den Frauen ist diese ganze Vereinbarkeitsdebatte, die wir jetzt schon seit Jahrzehnten eigentlich haben, also auch durch den Feminismus mit angestoßen, natürlich endlos lange Debatte, die wir seit Jahrzehnten haben, immer aus der Perspektive der Frau als eine, die primär sozusagen auf das Haus und auf die Familie zentriert ist, weil die Gesellschaft das immer noch so fordert oder so will und so sieht. Und da ist keine wirkliche, sagen wir mal, Gleichwertigkeit oder gleiche Bedeutung für beide drin, unterschiedlich ja. Die Perspektive. Deswegen, das ist auch der Grund, weshalb Männer, wenn es darauf ankommt, sozusagen immer eher die berufliche Perspektive bevorzugen und auf die dann zurückgreifen. Interessanterweise, ja komischerweise, ganz häufig, statistisch gesehen, Männer, wenn das Kind geboren ist, danach plötzlich arbeiten sie mehr. Also haben Studien ja ergeben, dass sie dann eben gerade nicht durchgängig alle ihrem Wunsch nachgehen. Sie haben ja von der Diskrepanz und der Kluft vorhin gesprochen zwischen Wunsch und Wirklichkeit, sondern dass dann viele, sehr viele, ich weiß nicht genau, wie viele es sind, aber Studien gezeigt haben, dass sie dann erst recht und zwar richtig viel arbeiten gehen. Und das ist halt, und das zeigt, dass es da diese Ungleichwertigkeit sozusagen in der Perspektive gibt, meiner Ansicht nach. Und dahinter steht ein bisschen auch die gesellschaftliche Bewertung. Und da würde ich Herrn Verlan natürlich recht geben, also dass diese Kehrtätigkeiten, alles, was so genannt wird, wenn das gleichmäßiger oder gleichberechtigter aufgeteilt wäre, wären wir einen Riesenschritt weiter. Aber da ist die Bewertung gesellschaftlich und kulturell hat einfach, die steht dem im Wege. Kehrtätigkeit ist weiblich und das ist etwas Minderwertigeres,
Anführungszeichen. Ja, absolut. Ich glaube, das ist auch eins der Knackpunkte bei der ganzen Diskussion, dass Sorgetätigkeit einfach so unterbewertet ist gesellschaftlich. Und zwar interessanterweise sowohl die unbezahlte in der Familie, eben für Kinder oder auch Pflege von Älteren, aber auch Sorgetätigkeiten, die marktförmig in Anführungsstrichen gestaltet ist und bezahlt wird. Also Tätigkeiten dort, auch pflegerische Kita-Erziehung, alles, was mit Sorge im weitesten Sinn zu tun hat, haushaltsnahe Dienstleistungen, soziale Arbeit, sind alles Berufe, die überwiegend von Frauen auch ergriffen werden und gleichzeitig wahnsinnig schlecht bezahlt werden.
Dafür klatschen wir für Sie.
Genau, ja.
Entschuldigung.
Sonst passiert, ja, Sie haben völlig recht, sonst passiert nichts. Und das ist das eigentliche Hauptübel, dass Care so wahnsinnig, also Care als Sammelbegriff für sorgende Tätigkeiten, eben so wahnsinnig wenig Wertschätzung in der Gesellschaft erfährt, über symbolisches, das ist aber toll, hinaus, wenn es um ganz harte Fakten wie auch Entlohnung geht.
Sascha Verlan, Sie haben 2016 den Equal Care Day ausgerufen, gemeinsam mit Ihrer Frau. Das ist ein Aktionstag eben für eine faire Verteilung der Sorgearbeit. Aber das ist für Sie ja auch eng verbunden mit dem Väterbild, ja?
Naja, das ist für mich persönlich natürlich damit verknüpft mit dem Väter- und Jungen- und Männlichkeitsbild. Weil wenn wir uns einfach anschauen, also es wird immer über den Care Gap oder den Pay Gap in der Erwachsenenwelt geredet, aber wenn wir uns das genau anschauen, dann fängt das alles einfach in der Kindheit an. Das heißt, das ist nichts, was plötzlich irgendwann auftaucht, sondern das ist etwas, was für Kinder eingeübt wird, wo sie hineinwachsen, wenn Mädchen einfach viel mehr in der Familienarbeit eingespannt werden, auf kleinere Geschwister aufpassen müssen, was bei Jungs eher seltener der Fall ist. Wenn wir Studien lesen, dass Jungs mehr Taschengeld bekommen von klein auf und die teureren Geschenke, dann sehen wir einfach, dass das, was wir in der Erwachsenenwelt verändern wollen und was wir da zu Recht auch kritisieren, einfach gesellschaftlich angebahnt und für die Kinder einfach eingeübt und gelernt wird. Und für uns ist deshalb auch der Ansatz weniger, also klar, auch ich als Vater und als Einzelperson, aber mehr auch im ganzen Erziehungs- und Bildungsbereich da einfach uns klar zu werden, dass wir da ganz andere Konzepte brauchen, um eben an diese gesellschaftlichen, an diese sozialen Gegebenheiten auch ranzukommen. Also auch dieses Väterbild und das Familienbild und Alleinernährer, das ist ja nicht einfach da, sondern das entsteht und wird jeden Tag aufs Neue reproduziert und wiederhergestellt.
Hat sich da wirklich nichts verändert im Väterbild, das den Kindern anerzogen wird? Herr Pohl, wie würden Sie das sehen?
Naja, es gibt es schon, also jetzt noch in der letzten, der jüngeren Geschichte, gab es sicherlich Entwicklungen und Veränderungen. Nicht? Es gab ja dieses berühmte Modell der sogenannten Vaterlosengesellschaft, also wo der Vater praktisch überhaupt nicht anwesend war. Also anwesend schon, aber nicht wie Alexander Mitscherlich, von dem das hier stammt, aus den 60er Jahren. Übrigens nicht von ihm, sondern bereits aus den 1920er Jahren ein Konzept unter dieser Bezeichnung entwickelt worden von einem Psychoanalytiker, Paul Federn, die Vaterlose Gesellschaft. Bei Mitscherlich in 60er Jahren ist die Idee die nicht, dass der Vater abwesend ist, also da ging es noch nicht um den Scheidungsvater, sondern es ging um den Vater, dessen Stetigkeit spurenlos bleibt. Also der sich nicht um die Familie nicht nur nicht kümmert, sondern auch seine Arbeit außerhalb der Familie spurenlos bleibt. Es gibt keine Vermittlung. Deswegen diese Idee der Vaterlosigkeit. Und da gibt es sicherlich unglaubliche Entwicklungen. Also ich hatte ja schon so von den 70er Jahren geredet, von den 80er Jahren auch, bis hin zu der Idee, dass die Mutterrolle sozusagen durch den Vater oder durch den Mann auch okkupiert wird. Es gab diesen berühmten Aufsatz, der hieß Die Mappies, also die Mütter, die im Grunde. Das hat dem Autor unheimlich viel Ärger eingebracht, weil sich alle beschwert haben, nicht? Die neue Väterbewegung fing an und die Männerbewegung als Reaktion sozusagen auch in Antwort auf die Frauenbewegung fing an und haben sie ihm das vorgeworfen, nicht? Dass er sich das so lächerlich macht alles. Aber die Idee.
Also kurz zum Verständnis, die Väterbewegung damals, die war eigentlich eher traditionell eingestellt, ja?
Nee, eigentlich nicht. Das war schon die Idee der Arbeit am neuen Vater. Aber eben die Idee, können wir selber auch die Mutterrolle übernehmen? Und dann kam plötzlich die Idee, können wir das sogar auch möglicherweise besser machen. Aber es gab damals auch schon Diskussionen, auch in der Soziologie Diskussionen, dass es doch eine Diskrepanz zwischen einer eher verbalen Aufgeschlossenheit gibt und gleichzeitig sowas wie eine Verhaltensstarre aufgewiesen werden kann. Das hat Ulrich Beck einmal so formuliert. Aber dann gab es die Reden über die neuen Väter. Das war in den 90er Jahren und das war interessant. Und dabei immer noch im Mittelpunkt die Frage, können wir uns auf die Familie stärker zentrieren? Ja, aber auch da immer noch die Antwort, aber nur, wenn die Arbeitsmarktverfügbarkeit des Mannes nicht beeinträchtigt wird. Also immer noch die Orientierung am Beruf und diese Perspektive der Vereinbarkeit. Und dann kam mit der Jahrtausendwende eine unglaubliche Flut an Väterliteratur und an Väterbildern, nicht? Der entsorgte Vater, der abwesende Vater und so weiter, nicht? Und das kriegt einen ganz anderen Einschlag, weil das plötzlich auch in die Ecke ging, dass beklagt wird, Väter werden nicht mehr in die Erziehung systematisch beteiligt. Und das liegt in der Regel an den Müttern, die die Väter ausschließen. Der entsorgte Vater. Mhm. Also das ist eine ganz andere Diskussion. Also es gab immer neue Diskussionen, immer auch neue gesellschaftliche Ereignisse. Und natürlich jetzt die Erhöhung der Scheidungsquote ist ein Stück weit der Hintergrund. Und damit auch immer unterschiedliche Bilder. Durchgängig gehalten hat sich, deswegen finde ich diesen Hinweis auf die Care-Tätigkeit auch, dass alles, was mit Care im weitesten Sinn zu tun hat, als weiblich konnotiert, bezeichnet wird und eher als geringerwertig gesehen wird. Deswegen auch natürlich die geringe oder gar keine Bezahlung. Und das, was die Männer machen, als höherwertig. Und da sind wir immer noch nicht richtig weit weg von. Das heißt, eine wirkliche egalitäre Beziehung, Partnerbeziehung und vor allen Dingen, wenn es um Kinder geht, Familienarbeit, ist eigentlich nicht wirklich in Sicht.
Was ich total spannend finde, ist ja auch, dass eben speziell seit 2007 mit der Einführung des Elterngelds da im Geschlechterverhältnis einiges auf jeden Fall in Bewegung gekommen ist. Ja, wenn wir uns überlegen, also ich kann mich noch daran erinnern, wie Ursula von der Leyen, ja, das Elterngeld wurde ja ursprünglich von Renate Schmidt damals vorbereitet, auch mit einigen VertreterInnen der Wissenschaft, weil man gesagt hat, man macht das jetzt wie in Schweden. Und dankenswerterweise hat Ursula von der Leyen dieses Konzept eben übernommen von Renate Schmidt und hat es dann in Talkshows verteidigt und wurde ja wahnsinnig angefeindet. Ich zitiere noch den Ramsauer von der CSU, der da damals gesagt hat, wer will denn so ein Wickelvolontariat? Ja, und das war 2006, 2007. Und da muss ich sagen, da bin ich doch froh, dass wir da mittlerweile weiter sind. Denn da hat sich auf jeden Fall durchgesetzt, dass viele Väter sich eine eigene Auszeit wünschen und auch viele Frauen sich wünschen, dass ihre Partner genauso wissen, wie mit den Kindern umzugehen ist und wie die zu versorgen sind. Und wir auch zunehmend da den Blick auch auf die Kinder richten. Auch in der Forschung, wie finden eigentlich die Kinder das? Da wir ja auch wissen, dass Kinder von Vätern, die sich Zeit für sie nehmen, eben unglaublich profitieren. Also
ja, ist das so?
Ja, das ist so. Das
weil Väter prinzipiell anders sind? Entschuldigung, dass ich da so... Weil das wäre ja interessant. Oder ist es einfach nur, ja, weil zwei Personen da sind?
Genau, letzteres. Also man kann das nicht unbedingt am Geschlecht festmachen. Das zeigen auch Studien mit Regenbogenfamilien. Es ist für Kinder erstmal absolut essentiell. Das hat Uri Bronfenbrenner, ein Sozialpsychologe, mal so toll gesagt. Jedes Kind braucht mindestens einen Erwachsenen, der verrückt nach ihm ist. Und wenn es aber zwei Erwachsene sind, dann umso besser. Und was wir feststellen können in Studien, ist, dass immer da, wo sich zwei Erwachsene richtig kümmern, diese beiden unterschiedliche Herangehensweisen an das Kind und die Erziehung auch an den Tag legen und das Kind somit Differenzerfahrungen macht. Das bedeutet, es gibt mal bei einem Elternteil, und das ist eben faszinierend, das ist unabhängig vom Geschlecht, bei heterosexuellen Familien tendenziell eher die Mutter, die verbal umsorgend schaut, dass es dem Kind gut ist, und tendenziell, wie gesagt, bitte nicht verallgemeinern, die Väter, die eher ermutigend sind im Verhalten, herausfordernd, komm, kletter doch mal auf den Baum, das schaffst du. Diese Differenzerfahrungen finden wir auch bei gleichgeschlechtlichen Eltern, aber davon profitieren die Kinder ungemein, dass sich zwei um sie kümmern, und diese Kinder, die sind emotional, kognitiv und motorisch besser entwickelt, die haben langfristig bessere Ergebnisse im Bildungswesen und sogar auch im Berufsleben später. Also das zeigen Langzeitstudien doch sehr, sehr eindrücklich. Deswegen ist es auch immer wieder wichtig zu sagen, wenn wir von Equal Care sprechen, dass das jetzt nicht nur irgendeine fixe Idee ist, sondern dass davon vor allem auch Kinder am allermeisten profitieren würden. Und schon deswegen ist es gesellschaftlich auch eine wichtige Idee.
Wenn da jetzt, sagen wir mal, zwei unterschiedliche Herangehensweisen sind, habe ich jetzt auch noch im Hinterkopf, dass wir vorher gesagt haben, dass die Sorgearbeit ja vor allem den Frauen oft zugeschrieben wird und den Männern eben klassischerweise einfach trotzdem nicht so. Ergeben sich denn daraus, Sascha Verlin, manchmal Konflikte, dass eben die Frau einfach durch diese kulturelle Prägung halt dann doch denkt, ja, das ist eigentlich ihr Feld und da nicht genug abgibt, sagen wir mal?
Also ich kann aus der persönlichen Perspektive einfach nur sagen, dass wir dadurch einfach uns selber auch gegenseitig immer wieder quasi als Spiegel ja dienen und uns das klar machen, wie wir eigentlich mit unseren Kindern umgehen und auf sie reagieren und das auch ein sehr persönlicher Prozess einfach ist.
Erziehen Sie anders als Ihre Frau? Also klassisch männlicher, sagen wir mal?
Ich merke an der Art, wie ich anders mit meinen Kindern umgehe, wie sehr ich geprägt wurde durch diese Gesellschaft und wie sehr ich bestimmte Sachen einfach nie gelernt habe und jetzt quasi mit 40, 50 mir mühsam beibringen muss. Also wir reden immer über Care-Arbeit, aber das ist ja sehr vielfältig. Und wenn Männer jetzt sich in die Familienarbeit einbringen, dann ist es ja auch schon mal ein wichtiger Schritt, aber dieser ganze Bereich der emotionalen Arbeit, das habe ich nie so gelernt. Also wann muss man Gespräche führen, auch schon im Vorfeld sich Gedanken machen, wann ist welches Thema dran. Ich lebe mehr so in die Zeit hinein und reagiere auf Sachen, die dann von den Kindern oder aus der Schule etc. kommen. Und diese emotionale Arbeit, also schon da viel feinfühliger auch dran beteiligt zu sein und zu gucken, wie entwickelt sich das und wo muss ich vielleicht jetzt schon was verändern, damit sich etwas nicht in diese Richtung entwickelt. Wie gehe ich in Gespräche mit den Kindern, da haben wir einfach sehr unterschiedliche Prägungen erfahren und da spüre ich meine Grenzen und merke, dass Equal Care halt einfach noch sehr, sehr, sehr viel mehr ist, als dass wir beide die Spülmaschine ausräumen und kochen können und einkaufen gehen.
Ja, ich finde es sehr wichtig, Herr Verlin, dass Sie darauf hingewiesen haben, dass Sie nicht glauben, so habe ich Sie verstanden, dass das in Ihnen wesensmäßig als Mann steckt, dass Sie Gefühle nicht zeigen können oder nicht in dem Sinne oder nicht so fokussiert sind darauf, auf die Sorgen der Kinder und des Hauses und so weiter, sondern dass Sie gesellschaftlich so erzogen worden sind. Ja. Denn das ist ganz wichtig, weil es grassiert im Moment auch eine ganz starke Retraditionalisierung bis in die Wissenschaften hinein, die versuchen, Männlichkeit und Weiblichkeit zu vereindeutigen. Und das hat ganz starke Konsequenzen auch auf die Väter- und die Muttermodelle dann. Also die Idee einer biologischen Festschreibung der Unterschiede zwischen männlich und weiblich, entweder wird es neurobiologisch im Gehirn festgemacht, in den Hormonen festgemacht, in den Genen oder in der Evolutionsbiologie war schon immer so, in der Steinzeit nicht, der Mann geht aus der Höhle mit der Keule, schwingt die und bringt dann das Mammut mit nach Hause und die Frau hat zu Hause schon das Feuerchen gemacht, als hätte es damals schon die Kleinfamilie gegeben. Das gibt einige, die das behaupten. Und das finde ich ganz wichtig, weil das eine ganz breite Diskussion ist, die ja sehr stark bis in den politischen Raum geht, also im Rechtspopulismus. Bei der AfD wird das sehr stark propagiert, das klassische Familienmodell, was immer begründet wird mit den biologischen Unterschieden. Männliche Gehirne sind unterschiedlich als weibliche, Männer sind außenorientierter, sind wilder und so weiter. Und deswegen braucht Kinder diese auch andere alternative Orientierung. Und da finde ich, möchte ich nochmal unterstützen, was Frau Possinger gesagt hat. Wichtiger ist nicht das Geschlecht und diese konventionellen gesellschaftlichen Zuschreibungen von Geschlecht und der entsprechenden Eigenschaften, sondern dass Kinder für ihre Aufwachsbedingungen es erleichtert ist, wenn sie mehr als eine Bezugsperson haben, emotional, mit unterschiedlichen Akzentuierungen.
Ja, Herr Pohl, da würden aber sicherlich einige sagen, also dass es ja jetzt nicht das Gleiche ist, wenn man neurobiologisch versucht, die Männlichkeit irgendwie nachzuweisen und dann eben auch bei der AfD zu sein. Das sind ja schon sehr unterschiedliche Dinge. Also wie antworten Sie denn zum Beispiel auf so einen Versuch, auch neurobiologisch dann diese Männlichkeit festzumachen?
Mag sein, dass es da Unterschiede gibt, aber es ist ja in der Neurobiologie auch immer relativ schwierig, dann, weil der Nachweis ja über die bildgebenden Verfahren funktioniert, also dass man dann feststellt, dass bestimmte Areale im Gehirn eher leuchten oder eher aktiv sind als andere, sagt ja auch nichts, dass es so etwas wie Nutzungsgewohnheiten gibt, was ja auch Hüter und andere Neurobiologen selber auch sagen. Also Nutzungsgewohnheit heißt dann im Prinzip auch Sozialisation, Habitualisierung, Entstehung durch gesellschaftliche Zuschreibungen, durch Erziehungserfahrungen und so weiter, nicht Lebensgeschichte, Lebenspraxis. Wogegen ich mich wehre einfach, ist der Versuch, biologisch sozusagen eine Essenz, ein Wesen des Männlichen im Unterschied zum Weiblichen, und dann wird es oft auch immer noch als etwas wichtiger oder anders oder wichtiger sogar noch betont und behauptet. Und dagegen wehre ich mich, über den politischen Raum habe ich deswegen geredet, weil es auch da wieder eine Renaissance dieser klassischen Familienmodelle mit der traditionellen Arbeitsteilung gibt, wo der Mann sozusagen wieder der Ernährerbeschützer der Familie ist, der deutschen Frauen ist und so weiter, nicht? Also deswegen finde ich das wichtig, darauf sozusagen hinzuweisen. Aber ganz wichtig finde ich eben den Hinweis, dass wir vorsichtig sein müssen, wenn wir versuchen, diese Unterschiede biologisch zu bestimmen, weil wir dann auch fatalerweise sagen, also der Vater ist grundsätzlich vom Wesen her anders als die Mutter. Und deswegen sind im Prinzip egalitäre Beziehungen grundsätzlich eigentlich gar nicht richtig möglich.
Sascha Verlin, war das denn eigentlich immer so, dass die Väter die Rolle haben, die ihnen heute eben zugeschrieben wird oder in den letzten 50 Jahren vor allem zugeschrieben wurde, dann eben doch die Rolle des Ernährers? War das immer schon so?
Das Interessante ist ja, dass wir relativ wenig wissen. Also wie soll man wissen, vorhin kam die Höhle und die Steinzeit, wie die Menschen dort zusammengelebt haben. Wir waren nicht dabei. Es gibt ganz wenige Zeugnisse, die sich anders interpretieren lassen. Und das ist ja das sehr Spannende. Es gibt so ein paar einfach ganz tolle Beispiele, wie dieser berühmte, verehrte Wikinger Fürst oder wie auch immer, von dem sich dann herausgestellt hat, dass er eben gar kein Mann, sondern eine Frau war. Und die Liebenden von Padua, also zwei Skelette, die sehr nah beieinander liegen und deshalb diesen Namen bekommen haben, das waren zwei Männer. Das heißt, unser Geschichtsbild ist natürlich immer von dem geprägt, wie wir uns als Menschen und als Gesellschaft und im Zusammenleben sehen. Das beeinflusst unseren Blick in die Vergangenheit. Und ich finde den Blick in die Vergangenheit für mich und für meine Arbeit eigentlich auch irrelevant, weil wir reden dann immer, warum etwas so ist, wie es ist. Und ich glaube, wir müssen gerade bei dem Thema, und Frau Possinger, Sie haben das schon gesagt, wir müssen da in die Zukunft gucken. Also was wollen wir für unsere Kinder, für die nächste Generation? Was wollen wir für uns selber? Wie wollen wir eigentlich leben? Und wenn wir anfangen, gemeinsam in die Zukunft zu schauen, dann sind manche Entscheidungen, die wir jetzt in der Gegenwart zu treffen haben, vielleicht viel einfacher zu treffen.
Was ich allerdings gerne ergänzen würde, ist, dass ich manchmal den Blick in die Vergangenheit und die Frage, woher kommt dieses Ernährermodell, eigentlich ganz heilsam finde, weil ja der Mythos eben besteht, das hat es ja schon immer gegeben, ja, eben seit der Steinzeit, auch wenn eben die Wissenschaft zeigt, nein, anscheinend haben auch Frauen mit die Mammuts gejagt und nicht nur Männer, also da finden sich ja auch viele Belege, aber wir nämlich dann feststellen, dass dieses, der Mann geht arbeiten, die Frau ist zu Hause, eigentlich historisch gesehen ja recht jung ist und eben so dem Ideal der bürgerlichen Familie entspricht. Und Herr Pohl, ergänzen Sie gerne. Aber wir das ja feststellen, dass das eher ein Kind auch des 18., 19. Jahrhunderts ist, nämlich der industriellen Revolution. Und ich erkläre das vielleicht kurz. Wir müssen uns vorstellen, bis zur industriellen Revolution, also in der frühen Neuzeit, haben die Menschen identisch Wohnort und Arbeitsort gehabt. Also man hat landwirtschaftlich geprägt gelebt und dort, wo man gelebt hat, auch gearbeitet, erwerbstätig gearbeitet. Und allein schon durch diese räumliche Nähe waren natürlich Väter, Kinder, Mütter, was auch immer noch zur Familie dann gehörte, alle immer räumlich beisammen. Und wenn wir Erziehungsratgeber nehmen, aus dem 17. Jahrhundert, ist es für uns häufig ganz überraschend, weil die sind nämlich an die Väter adressiert. Väter als Haupterziehungs... Ja, also wirklich. Wenn Sie Rousseau zum Beispiel lesen, ja, also da ist der Vater der Haupterzieher. Das bedeutet jetzt nicht, dass damals alles total gleichberechtigt war, sondern auch damals war schon die Fürsorge für Babys beispielsweise eher Frauenaufgabe. Aber der Vater war damals ganz klare Erziehungsperson auch. Und das hat sich verändert durch einen wirtschaftlichen Umbruch, die industrielle Revolution, die eben Wohnort und Arbeitsstätte räumlich voneinander getrennt hat. Und diese räumliche Trennung hat dann eben stark dazu geführt, dass ein Elternteil, und das waren in der Regel die Väter, auch wenn es auch Mütter in Fabriken selbstverständlich gab, zu diesem in Anführungsstrichen abwesenden Ernährer wurde und die Mutter immer mehr zum Zentrum für die Familie. Also das heißt, dieses Ernährermodell ist historisch nicht alt und wurde dann aber in der Nachkriegszeit, vor allem in Westdeutschland, massiv gefördert, während die DDR da auf der Arbeiterstadt DDR auch die Frauenerwerbstätigkeit hochgehalten hat. Und jetzt, und das ist eben das Spannende, wo es sich lohnt, auch in die Zukunft zu blicken, sind wir wieder bei so einem wirtschaftlichen Umbruch. Das Industriezeitalter geht zu Ende, langsam aber sicher. Wir sind überwiegend eine Wissensgesellschaft und wir sind auf dem Weg, oder sind es derzeit auch schon, in eine digitalisierte Wissensgesellschaft. Und hier ergeben sich wieder ganz neue Spielräume auch, weil eben diese starre Trennung von Wohnort und Arbeitsort alleine eben auch schon aufgehoben wird, wie ja wirklich kein Jahr in der Geschichte so gut gezeigt hat wie die Corona-Krise. Also da, das ist einfach ganz spannend. Und da sage ich gerne, lass uns nochmal kurz in die Geschichte gucken, um dann zu sagen, ja, aber jetzt ändert sich ja wieder was und wo wollen wir eigentlich hin?
Rolf Pohl, was denken Sie denn über die Veränderungen, die die Corona-Pandemie so eben auch für den Familienalltag bringt? Also wie verändert die Pandemie das Verhältnis zwischen ja, den Vätern und den Müttern?
Das ist wahrscheinlich schwierig zu sagen. Es gibt ja Anhaltspunkte dafür, dass zum Beispiel in einigen Ländern, ist das wohl auch durch Studien inzwischen auch untersucht worden, dass häusliche Gewalt zugenommen hat. Auch das ist ja ein Aspekt, den man durchaus auch da in Betracht ziehen muss. Es gab aber auch eine Studie über Corona-Alltag und da sind so nach den ersten Zwischenergebnissen waren so drei Ergebnisse, glaube ich, dass erstens also die Arbeitszufriedenheit abnimmt bei Erwachsenen, die Kinder haben, stärker als bei Erwachsenen, die keine Kinder haben, interessanterweise. Im Vergleich zu den kinderlosen Partnern oder Paaren, Mütter und Väter deutlich häufiger mit reduzierten Stundenumfang gearbeitet haben und dass die finanziellen Sorgen bei Frauen während der Pandemie stärker gestiegen sind als bei Männern. Das finde ich auch wieder weist ein bisschen auf das hin, was wir vorhin auch schon angesprochen hatten, dass die Gefahr, aus dem Job zu fliegen, die Gefahr, nicht wieder reinzukommen, bei Frauen größer ist als bei Männern. Und in der Diskussion über die Elternzeit, die wir ja angefangen haben, haben wir ja gesehen, dass ja auch einer der Gründe ist, weshalb Männer nicht im Durchschnitt, jedenfalls die meisten, nicht länger als 2 Monate die Elternzeit nehmen. Also die wollen es gerne und wünschen es auch. Und sie machen es nicht wegen der, wie vorhin schon angesprochen wurde, wegen der ökonomischen Nachteile, die drohen. Aber ich glaube, es ist nochmal was anderes. Auch das ist vorhin angesprochen worden. Es ist die Angst der Drohung, die Angst sozusagen das, was als männlich gilt, zu verlieren ein Stück weit. Oder nicht mehr als so männlich klassisch sozusagen zu gelten. Also ein Ansehensverlust, wenn man mehr als 2 Jahre das macht. Über 12 Monate übrigens machen es nur 1% der Männer, die diese Elternzeit wahrnehmen. Also ich finde, man kann es ganz schwer sagen, was Corona sozusagen auf die Familie für einen Einfluss hat. Man hört ja viel auch von zusätzlichem Stress, aber man hört auch viel, dass viele das auch als Chance begreifen oder begriffen haben und auch feststellen, dass sie, ich merke das bei uns bei den Nachbarfamilien, nicht junge Familien mit Kindern, das ist immer so eine Mischung. Die beklagen sich auf der einen Seite natürlich schon darüber, dass die, mein Gott, jetzt muss ich so ein Notbüro einrichten im Schlafzimmer und so. Und dann kann man nur runter, wenn man Kaffee holt oder wenn man raus in den Garten geht und eine Zigarette raucht. Und dann soll man sich immer noch um die Kinder und um das Homeschooling kümmern. Und das hat schon ungeheure Vorteile für viele, wenn sie sagen, oh, jetzt aber 5 Stunden im Betrieb, im Beruf und dann komme ich zurück und freue mich auf die Familie. Diese Mischung ist nicht immer angenehm und es können nicht alle, weil wir dafür nicht trainiert sind. Wir sind dafür nicht richtig sozialisiert. Also es ist eine echte Herausforderung und ich hoffe, dass mehr eher in die Richtung, wie Herr Verlaine das sozusagen fordert, dann geht, nämlich, wie kann man eigentlich das als Chance sehen für eine stärkere Bindung, einen festeren sozialen Zusammenhalt und nicht defizitär sehen, also als Defizit, nicht als Verlust von etwas oder so, sondern auch als eine Chance.
Frau Possinger, ich habe jetzt Unterschiedliches gelesen im Vorhinein, also dass man zum Beispiel festgestellt hat, dass gerade Väter mit niedrigerem Bildungsabschluss jetzt eben auch mehr Zeit zu Hause auch mit den Kindern verbracht haben sollen. Dann auf der anderen Seite spricht zum Beispiel die Hans-Böckler-Stiftung von einem Rückschritt in Sachen Gleichberechtigung. Jetzt beides in Bezug auf die Corona-Pandemie. Sie haben ja auch viel, Sie haben auch aktuell geforscht und auch viel Väter befragt. Und ja, was ist Ihr Bild? Was denken Sie, was überwiegt?
Also das ist eine ganz spannende Frage und es ging ja auch durch die Presse. Stehen wir jetzt vor einer ganz schlimmen Retraditionalisierung, einer Rolle rückwärts in die 50er Jahre durch Corona? Und das wurde ja vor allem ausgelöst durch diese Phase des Lockdowns, weil diese Schulschließung, Kitaschließung ja dieses fragile Gleichgewicht zwischen Beruf und Familie total ins Kippen gebracht hat bei Eltern. Und die Großeltern durfte man dann auch nicht um Hilfe bitten. Also was wir wissen, und das ist, wenn wir wirklich die Studien der letzten Monate national wie international anschauen, ist das viel zu pauschal zu sagen, das hat jetzt einfach zu einer massiven Rolle rückwärts geführt. Es kommt so ein bisschen auf die Konstellation drauf an. Was wir sehen tatsächlich weltweit, ist, dass die Mütter in allen Ländern, wo es einen Lockdown gab, auch in Deutschland, ihre Arbeitszeit reduziert haben, um eben mehr Zeit für die Familie zu haben und die dort anfallende Arbeit mit Homeschooling, Haushalt etc. Die Väter haben das nicht getan. Nichtsdestotrotz sehen wir auch, und das würde ich auch durch eigene Interviews bestätigen, dass es Konstellationen gab, wo dieser Lockdown auch mehr Gleichberechtigung geschaffen hat. Wenn zum Beispiel Väter in Kurzarbeit waren, dann haben sie ihre Zeit im Haushalt und für die Familie erhöht. Oder auch Väter, die im Homeoffice waren, haben sich dann mehr engagiert zu Hause. Und wenn diese Väter gleichzeitig noch eine Frau hatten, die systemrelevant war. Also in Konstellationen, in denen die Mütter nicht zu Hause waren, da systemrelevant und außer Haus, haben die Väter ihr Engagement erhöht. In Konstellationen, wo das nicht der Fall war, können wir da keinen Effekt sehen. Aber das sind eben die Lichtblicke, wo wir einfach differenzierter auch hinschauen müssen und auch nochmal weitere Studien abwarten müssen. Wie es derzeit ist, bilden die Studien einfach im Moment noch gar nicht ab.
Sascha Verlaine, ich würde Ihnen jetzt gerne die letzte Frage stellen. Und zwar mit diesem ganzen Wissen über die aktuellen Entwicklungen der Väter und Mütter und die Selbstwahrnehmung und die Aufteilung der Arbeit der Väter und Mütter in der Pandemiezeit. Wie blicken Sie auf die Zukunft? Denken Sie, da gibt es in Zukunft mehr solcher, wie Frau Possinger sagt, Lichtblicke?
Ich glaube, wir müssen uns einfach viel mehr dieser Sozialisation, diesem Hineinwachsen in diese Gesellschaft zuwenden. Die Einflüsse von, es war ja immer das Bild, dass das eine Art Brennglas wäre, das verstärkt oder gleicht etwas aus, was latent sowieso die ganze Zeit am Laufen war. Also es ist nicht eine grundsätzlich neue Entwicklung oder etwas, was uns jetzt 50 Jahre zurückwirft oder in eine rosige Zukunft katapultieren würde, sondern ich glaube, Gesellschaft funktioniert auch in dieser Zeit weiter, wie sie davor funktioniert hat, eben auch sehr heterogen in den Ergebnissen. Ich glaube, wir müssen einfach uns davon freimachen und auf Erziehung und Bildung gucken, wie funktioniert Sozialisation und da eine gemeinsame Vision entwickeln, wie wir denn wollen, dass Kinder aufwachsen, in welche Rollen sie hineinwachsen sollen. Und dann sind einfach solche Unternehmen auch aus der Spielwarenindustrie in die Pflicht zu nehmen, die eben Puppen und Spielküchen etc. nur mit Mädchen bewerben und den Jungs schon ganz früh klar machen, das ist gar nicht dein Bereich, da sollst du gar nicht hin, dafür sollst du dich gar nicht interessieren. Also dass wir einfach eine Vision entwickeln, wie wir zusammenleben wollen, wie wir als jetzt Erwachsene alt werden wollen und in welche Gesellschaft unsere Kinder hineinwachsen sollen. Und da braucht man einen Dialog drüber, da braucht man nicht eine, sondern mehrere Visionen. Und deshalb hat sich unser Arbeiten auch sehr vom quasi Schreibtisch hin zum Aktionismus entwickelt und der Blick von dem Erklärenden, wie wir das eben auch in Büchern und in Radiobeiträgen machen, hin zum Blick in die Zukunft entwickelt, dass wir einfach gesagt haben, wir müssen mehr nach vorne gucken und da sind die Chancen für die Veränderung.
Das war das SWR2-Forum Papa in der Krise. Wie ändert sich die Vaterrolle? Ich bedanke mich bei den Gästen Professor Dr. Rolf Pohl, Soziologe und Sozialpsychologe, Universität Hannover, Professorin Dr. Johanna Possinger, Familiensoziologin, Evangelische Hochschule Ludwigsburg, Sascha Verlin, Journalist und Autor, Bonn. Am Mikrofon verabschiedet sich Norbert Lang.